Ja, den Vortrag, den wir heute Morgen hier hören werden, lautet: Sind die in der Bibel berichteten Wunder wirklich geschehen? Und der Bruder Busse aus der Versammlung Britz hält uns den Vortrag. Bitte schön.
Es gehört schon eine ganze Menge Ignoranz dazu, buchstäblich an so etwas zu glauben. Doch buchstäblich Millionen tun genau das. Brauchen wir uns dann noch zu wundern, wenn mit unserer Welt etwas nicht stimmt? Kann man bei einer derartigen Ignoranz etwas Besseres erwarten? Das schreibt Lloyd Graham in seinem Buch »Täuschungen und Mythen in der Bibel«. Und nimmt dabei Bezug auf den Bericht, als Jesus über das Wasser läuft, auf seine Jünger zu. Ja, viele würden dem zweifellos zustimmen. Täuschungen und Mythen. Und auch diejenigen, die religiös sind, sich als religiös bezeichnen, da ist es nicht mehr selbstverständlich, dass sie noch einen, wie man sagt, Zugang zu den Wundern der Bibel haben und noch wirklich an die Wunder der Bibel glauben. Es heißt über die Pfarrer der Kirche von England, dass viele nicht mehr an die grundlegenden Elemente der traditionellen christlichen Überzeugung glauben. Zum Beispiel die Jungfrauengeburt oder eben auch die Wunder Jesu Christi, sein zweites Kommen. Ja, das ist nun die Frage: Sind die Wunder der Bibel wirklich geschehen? Oder sind es nur Übertreibungen ganz gewöhnlicher Vorgänge? Also wir als Jehovas Zeugen sagen ja. Ja, sie sind wirklich geschehen. Und wir sagen, dass von unserem Vertrauen in diese Wunder es abhängt, ob wir auch dem vertrauen können, was die Bibel noch über die Zukunft zu sagen hat. Und das ist großartig, wunderbar. Für uns jetzt noch vielleicht gar nicht so richtig vorstellbar. Ja, und das wird alles nur ein Mythos bleiben, die wunderbare Zukunft, die vorausgesagt wurde, wenn die Wunder der Bibel für uns lediglich Mythen sind. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen. Und zuerst sehen, was können wir zum biblischen Geschichtsbericht sagen, in dem diese Wunder eingefasst sind. Ist er genau? Worin kann man biblische Wunder von Magie unterscheiden? Und wozu dienten Wunder? Und gibt es sie heute noch? Das soll der Vortrag zeigen. Ihr alle kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wer von euch kann mir sagen, wie dieser Samariter hieß? Oder an welchem Tag das stattfand, also dass er überfallen wurde und so weiter, ist nicht bekannt. Ich weiß es auch nicht. Warum auch? Es handelt sich hierbei um ein Gleichnis. Ganz anders aber verhält es sich bei dem Bericht über den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Das können wir ja mal nachlesen. Und zwar in 4. Mose, 33. Und wir wissen, in Verbindung mit diesem Auszug gab es viele Wunder, viele große Machttaten. Allein die 10 Plagen, wenn wir nur daran denken. Also 4. Mose 33, ab Vers 2. Wollen wir sehen, wie Moses hierbei vorging. Und Moses verzeichnete auf dem Befehl Jehovas stets die Ausgangsorte nach ihren Etappen. Und dies waren ihren Etappen von einem Ausgangsort zum anderen. Und im ersten Monat, am 15. Tag des ersten Monats, machten sie sich daran, von Ramses wegzuziehen. Gleich am Tag nach dem Passa zogen die Söhne Israels mit erhobener Hand vor den Augen aller Ägypter aus. Und so weiter. Und dann folgen 7 weitere Orte. Ramses, Sukkot, Etam, Pihahirot und so weiter und so fort. Ja, welchen Eindruck macht dieser Bericht auf uns? Den Eindruck eines Gleichnisses? Nehmen wir an, das, was dort geschah, geschah wirklich. Die 10 Plagen, der Durchzug durchs Rote Meer. Ja, was hätte denn Moses noch tun sollen, um dem, was er sah und was er hörte, bis in unsere heutige Zeit glaubwürdig zu bewahren? Gehen wir weiter zu der Auferstehung Jesu Christi. Bei der Auferstehung Jesu Christi gab es viele Augenzeugen. Lesen wir das in Lukas 24 doch einmal nach. Lukas 24. Und zwar Vers 10 und 11. Also hier geht es um die Auferstehung. Und da heißt es, es waren Magdalene Maria und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen der Frauen. Mit ihnen sagten den Apostel diese Dinge. Doch erschien ihnen diese Rede wie Unsinn. Und sie wollten den Frauen nicht glauben. Also die Zeugenaussage einer Frau war damals nicht besonders viel wert. Wäre also dieser Bericht erdacht lediglich, muss man sich natürlich die Frage stellen, wieso man sich hier Frauen ausdachte, die ja den Bericht in den Augen der Juden eher unglaubwürdig machten. Ja, und dann sehen wir, dass die Jünger nicht besonders verständig handelten oder reagierten. Also sie sagten nicht, ja, das wissen wir doch. Das wird ja schließlich in den Schriften prophezeit, dass es so kommen würde. Nein. Es heißt hier, ihnen erschien diese Rede wie Unsinn. Macht das auf uns nicht einen realistischen Eindruck? Ist das nicht so, wie wir vielleicht in dieser Situation reagiert hätten? Ja, und dann gab es wirklich viele Augenzeugen. Bei einer Gelegenheit, so heißt es in 1. Korinther 15, Vers 6, waren 500 Brüder zusammen anwesend, um den auferstandenen Jesus Christus zu sehen. Also das waren keine verborgenen Angelegenheiten. Und wie wir sehen, haben wir genaue Geschichtsangaben, genaue Zeit- und Ortsangaben. Ja, kein anderes heiliges Buch legt so viel Wert auf Geschichte oder auch auf Völkerregister, wie das in der Bibel der Fall ist. Wir wissen das, ne? Jetzt auch aus unserem Bibelleseprogramm. Ja, und vor unseren Augen sehen wir alle, jeder von uns, Wunder. Können wir das sagen? Ist das verwunderlich, eine Überschrift zu lesen in der Zeitung, das Wunder des Lebens? Oder das Wunder der Geburt? Schreibt man, lesen wir solche Sachen nicht, solche Überschriften? Ja, warum lesen wir das? Ja, weil es ein Wunder ist. Deswegen. Weil wir in Verbindung mit der Geburt, in Verbindung mit dem Leben noch längst nicht alles verstanden haben und es noch viele Fragen gibt, die unbeantwortet sind. Ja, und dennoch geschehen sie. Vor unseren Augen. Oder denken wir doch an die heutigen technischen Errungenschaften. Es gibt ja jetzt eine Sonde, die einen Planeten unseres Sonnensystems umkreist. Das erste Mal, ne, in der Umlaufbahn dieses Planeten. Ja, vor wenigen 100 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Heute für uns selbstverständlich. Also wir sehen deutlich, es hängt nicht von unserem Vorstellungsvermögen ab, ob Dinge geschehen oder nicht. Ob Dinge existieren oder nicht. Und das ist wichtig, Gerade wenn es jetzt um das Thema geht, sind die Wunder der Bibel wirklich geschehen? Von dir und von mir hängt das nicht ab. Ganz bestimmt nicht. Ja, wie kann man aber Wunder von Magie unterscheiden? Oder ist das alles das Gleiche? Wunder und Magie, was man so überall beobachten kann. Nun, Jesus verrichtete seine Werke nicht im Verborgenen oder um Show-Effekte zu erzielen, um groß Aufsehen zu erregen. In Markus 4, Vers 39, da heißt es, also da befand sich das Boot der Jünger und Jesu Christi in einem Sturm, einem heftigen Sturm. Und da heißt es in Markus 4, Vers 39, da richtete er sich auf und schalt den Wind und sprach zum Meer, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und eine große Stille trat ein. Ja, das war nicht im Verborgenen, ganz bestimmt nicht. Und es waren auch keine großen Zauberformeln notwendig, ne? Vielleicht in einer Sprache, die seine Jünger gar nicht verstanden hätten. Nein. Schweig, sei still. Der Sturm legte sich, weil Jesus es so wollte. Das sind die Wunder der Bibel. Noch ein wesentlicher Punkt, durch den sich Wunder auszeichneten, war, dass Diener Gottes nie versagten, weil angeblich jemand nicht genug Glauben hätte, um ihn zum Beispiel heilen zu können. Das geschah nicht. Wir lesen das in Matthäus 8, Vers 16. Und das könnt ihr mit mir zusammen aufschlagen. Darum möchte ich euch bitten. Matthäus 8, Vers 16. Matthäus 8, Vers 16. Da heißt es, nachdem es aber Abend geworden war, brachte man viele von Dämonen Besessene zu ihm und er trieb die Geister mit einem Wort aus und er heilte alle, denen es schlecht ging. Nirgendwo wird in der Bibel berichtet, dass er jemanden wegsandte, der zu ihm kam, um geheilt zu werden, weil er nicht genug Glauben gehabt hätte. Wenn jemand, zum Beispiel seine Jünger, nicht in der Lage waren, eine solche Heilung durchzuführen, dann lag das an ihrem Glauben, aber nicht an dem Glauben der anderen. Denn man muss sich fragen, wie denn die Dämonen, also die von Dämonen Besessenen, Glauben an Jesus Christus hätten ausüben sollen. Wir lesen hier, dass diese Menschen zu ihm gebracht wurden. Sie kamen nicht freiwillig zu ihm. Und dennoch heilte er sie. Ja, dann lesen wir noch Matthäus 9, Vers 35, ein Kapitel weiter. Da heißt es, und Jesus begab sich auf eine Reise durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte die gute Botschaft vom Königreich und heilte jede Art Krankheit und jede Art Gebrechen. Also es gab nichts, was für Jesus zu schwierig gewesen wäre. Auch eine verdorrte Hand, die verkrüppelt war, die zerstört war. Jesus richtete sie wieder her. Und auch Tote weckte er wieder auf. Das sind die Wunder der Bibel. Vollständiges Heilen bewirkte der Geist Gottes. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Der Kraft Gottes. Ja, zu welchem Zweck wurden überhaupt Wunder gewirkt? Wir werden sehen, das hatte immer einen besonderen Zweck, wenn Diener Gottes dazu in der Lage waren. Zum Beispiel bei der Gründung der Nation Israel, ne, und davor, wie Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft gerufen wurde. Durch diese Machttaten zeigte Jehova, dass er wirklich existierte, dass er seine Souveränität nicht Satan vollständig überlassen hatte. Jehova zeigte, dass er immer noch in der Lage ist, für seine Diener einzutreten und sein Volk als Ganzes zu beschützen. Das wurde deutlich, besonders bei der Gründung der Nation. Im weiteren Verlauf der Geschichte gab es dann nicht mehr so viele Wunder. Nicht mehr so viel wie zur Gründung der Nation. Ja, und dann ist es so, dass sich Diener Gottes dadurch ausweisen konnten. Auf dem Flughafen zum Beispiel, da haben Mitarbeiter eine bestimmte Dienstkleidung und auch einen Ausweis, der recht raffiniert gestaltet ist. Ja, warum? Weil es Personen gibt, die versuchen, sich da Zugang zu verschaffen zu dem Flughafen, die das aber nicht dürfen. Und deswegen müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Und genauso ist es auch mit Dienern Gottes. Es gibt jemanden, der versucht, sich als ein Diener Gottes auszugeben oder auch Menschen, die das versuchen. Und das muss verhindert werden. Und deswegen waren Wunder notwendig. Lesen wir dazu Johannes 2, Vers 11. Johannes 2, Vers 11. Und wir möchten sehen, was hier von Jesus gesagt wird. Da heißt es, Jesus tat dies in Kana, also dass er Wasser in Wein verwandelte, in Galiläa als den Anfang seiner Zeichen. Und er machte seine Herrlichkeit offenbar und seine Jünger glaubten an ihn. Also damit war deutlich, das ist Gottes Sohn. Er ist verherrlicht durch Jehova. Dennoch war Jesus und auch andere Propheten, wie zum Beispiel Moses, nicht als Wunderheilende bekannt, sondern Moses war als Prophet bekannt. Und auch Jesus war nicht als Heiler bekannt oder als Arzt, sondern man sagte zu ihm Rabbi, was Lehrer bedeutet. Wir sehen also, dass der Zweck des Heilens niemals im Heilen bestand, sondern im Lehren und um Menschen zu überzeugen, um ihnen Glauben zu geben zu dieser Zeit, um sie zu überzeugen, dass Jesus wirklich der Messias war. Ja, ein weiterer Grund, besonders für die Zeichen im ersten Jahrhundert, war, dass Gott zeigte, dass er hinter der frühen Christenversammlung stand. Und das musste er zeigen, denn bis dahin war er mit dem Volk Israel gewesen. Das zeigte er bei der Gründung der Nation sehr deutlich. Nun war er aber mit der Christenversammlung. Lesen wir Hebräer 2, Vers 3 und 4 dazu. Hier wird von dem überlieferten Wort, den Schriften gesprochen und dann heißt es, Vers 3, Hebräer 2, Vers 3, wie werden wir entrinnen, wenn wir eine so große Rettung vernachlässigt haben, die ja durch unseren Herrn verkündigt zu werden begann und uns durch die, die ihn hörten, bestätigt worden ist? Wobei Gott mit Zeichen und mit Wundern und mancherlei Machttaten und mit Austeilung des Heiligen Geistes seinem Willen gemäß mitzeugte. Also Gott zeugte mit seinen Wundern mit. Wie bei der Gründung der Nation Israel, so auch bei der Gründung der christlichen Nation. Dadurch zeigte er, er ist mit dieser Christenversammlung. Seine Macht ist mit ihnen und sein Segen. Aber darin sollte sich etwas ändern. Und das zeigt sich in 1. Korinther 13, Vers 8. 1. Korinther 13, Vers 8. So wie sich das bei der Nation Israel änderte und es danach auch nicht mehr so viele Wunder gab, sollte sich das auch bei der Christenversammlung ändern. Da heißt es, die Liebe versagt nie. Seien es aber Gaben des Prophezeiens, sie werden weggetan werden. Seien es Zungen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Ja, wir können sagen, die meisten Menschen in biblischer Zeit wurden niemals Zeuge eines Wunders. Die allermeisten Menschen. Wunder gehörten nicht zum Alltagsleben in biblischer Zeit. Und trotzdem Abraham als Freund Gottes bezeichnet wird und sein Glaube für uns vorbildlich ist, wird doch nirgendwo berichtet, dass er selbst Wunder wirken konnte. Dass er in einer Sprache sprach, die er nie gelernt hatte. Oder dass er in der Lage war, seine Diener zu heilen oder aufzuerwecken. Wird nichts berichtet. Das gleiche bei David. Auch hier wird nichts berichtet davon, dass er heilte. Wir haben gelesen, die Liebe versagt nie. Jesus sagte, daran würden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr nicht in Zungen reden könnt oder heilen könnt, sondern wenn ihr Liebe unter euch habt. Also die Liebe ist das Erkennungsmerkmal wahrer Christen. Sie ist es, die niemals vergeht und auch niemals versagt. Tatsächlich ist auch Wunder. Tatsächlich sind Wunder auch keine Garantie für den Glauben. Denn wir wissen, dass die Pharisäer die Wunder Jesu Christi auch sahen. Aber brachte sie das dazu, also Jesus Christus zu glauben, an ihn Glauben auszuüben? Also die Wunder haben das bei ihnen nicht bewirkt. Darauf kam es nicht an. Was ihnen fehlte, war die Liebe, die das Kennzeichen wahrer Christen ist. Jehova braucht keine Wunder zu wirken, um uns von seiner Existenz zu unterrichten und uns zu überzeugen. Das haben wir gerade im Lied gesungen. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und den Himmel, den haben wir alle über uns. Das ist kein Privileg einiger weniger, die Zeuge eines Wunders geworden sind, mit denen Jehova besonders gehandelt hat. Nein, wir alle können ihn sehen und wir können dadurch an Jehova glauben. Es ist so, wie wir das in Apostelgeschichte 17 lesen können, Vers 27. Apostelgeschichte 17, Vers 27. Ich denke, das können wir wirklich bestätigen, was wir hier lesen können. Da heißt es, also Gott hat alles geschaffen, heißt es hier in den vorigen Texten, da heißt es, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wirklich tasten, fühlen und wirklich finden mögen. Obwohl er tatsächlich einem jeden von uns nicht fern ist. Wir alle können ihn tastend fühlen und er ist uns nicht fern. Es gibt Menschen, die sehen wir jeden Tag auf unserem Weg zur Schule oder zum Arbeitsplatz. Vielleicht sitzen wir öfters neben ihnen im Bus oder so. Wir berühren sie also so mit der Schulter. Aber würden wir sagen, dass wir sie kennen? Dass wir ein gutes Verhältnis zu ihnen haben? Also oftmals nicht. Und dann gibt es Personen, die haben wir noch nie gesehen. Wir haben von ihnen Bücher gelesen. Und in diesen offenbaren sie sich mit ganzer Seele, diese Autoren. Und dann haben wir noch eine Biografie über sie gelesen. Mit ihnen fühlen wir uns richtig verbunden. Die haben wir noch nie gesehen persönlich. Also wir sehen, das Verhältnis zwischen Menschen macht nicht der Blickkontakt aus. Und auch nicht die Berührung, sondern der Gedankenaustausch. Und genauso ist es bei uns und Jehova auch. Also wenn wir Gott sehen würden, dann wäre das immer noch nichts, dann würden wir immer noch nicht an ihn glauben können. Selbst wenn wir ein Wunder sehen, selbst wenn Gott mit uns handeln würde, das reicht nicht aus. Sondern dass wir ihn kennenlernen in den Heiligen Schriften. Dass wir sehen, wie er in der Vergangenheit gehandelt hat, mit Einzelpersonen, mit einem ganzen Volk. Welche Empfindungen er hat, welche Gefühle er uns übermittelt in der Bibel, wie er denkt, all das erfahren wir aus der Bibel, nicht durch Wunder. Dadurch kommen wir in ein ganz enges Verhältnis zu ihm. Und je mehr wir studieren, umso enger wird das Verhältnis, das wir zu ihm entwickeln können. Ganz ohne ein Wunder gesehen zu haben. Also wir sehen, die Wunder sind ein wesentlicher Bestandteil des biblischen Geschichtsberichtes, ohne Frage. Aber sie sind kein wesentlicher Bestandteil unserer Anbetung. Und dennoch sind sie sehr wichtig, ne? Denn wir sehen, dass Gott sich wirklich für uns interessiert. Der biblische Bericht zeigt, dass er wirklich genau ist. In keinem anderen heiligen Buch als in der Bibel wird so viel Wert gelegt auf Geschichte, auf Zeiten, auf Namen, auf Orte, wie das in der Bibel geschieht. Man muss sich fragen, was hätten die biblischen Schreiber dem noch hinzufügen sollen? Und dem, was sie sahen und hörten, bis in unsere heutige Zeit mit Glaubwürdigkeit zu bewahren. Wir können sagen, der gesamte Aufschluss der Bibel ist für uns wichtig. Lesen wir noch Römer 15, Vers 4 dazu. Denn alles, was vor Zeiten geschrieben wurde, ist zu unserer Unterweisung geschrieben worden, damit wir durch unser Ausharren und durch den Trost aus den Schriften Hoffnung haben können. Also aus den Schriften können wir Hoffnung haben. Und dazu zählen ganz besonders die Machttaten und ganz besonders die Wunder der Bibel. Also wenn wir da keinen Zugang zu haben, dann geht uns alles verloren. Auch unsere Hoffnung für die Zukunft. Und der Trost, den wir aus diesen Schriften ziehen können. Denn das, was noch aussteht, ist umwälzend. Die Bibel spricht von einer neuen Himmel und von einer neuen Erde. Die Veränderungen auf der Erde werden so umwälzend sein, so vollständig, dass man von einer neuen Erde sprechen kann. Trotzdem der Planet immer noch der gleiche ist. Na, sind wir davon überzeugt, dass das passieren wird? Wenn also der Evangelist Johannes noch ein weiteres Mal darauf eingeht, wie Jesus über das Meer geht, was der Lloyd Graham am Anfang, worauf er einging, wenn er also ein weiteres Mal davon berichtet, dann zeigt das auch, dass Jesus nichts davon abhalten kann, für alle Menschen das herbeizuführen, was in der Vergangenheit nur wenigen Menschen vergönnt war, nämlich die Befreiung von Krankheit und Tod. Das wirkliche Leben. Was ist das wirkliche Leben? Das wirkliche Leben bedeutet, in einem reifen Alter ein Samenkorn in die Erde zu stecken. Das Samenkorn eines Baumes. Und zu wissen, nicht zu hoffen, zu wissen, dass wir eines Tages an einem starken Ast dieses Baumes eine Schaukel befestigen werden. Das ist das wahre Leben, das wir erhoffen. Und an das können wir nur überzeugt sein, wenn die Wunder der Bibel für uns keine Mythen bleiben, sondern Realität sind. Und dann wird sich das erfüllen, was wir in Offenbarung 21, Vers 4 lesen. Wo es heißt, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen.